Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Bei der Schlaflosigkeit. Da ist die Verhaltenstherapie seit Jahrzehnten die etablierte Therapie. Über jeden Zweifel erhaben, sollte man meinen. Denn für die große Gruppe der chronisch kranken Menschen mit Schlaflosigkeit, da gibt es immer wieder Fragezeichen, ob die Verhaltenstherapie wenigstens für manche Begleiterkrankungen das Mittel der Wahl sein könnte. Und genau dazu gibt es jetzt eine umfangreiche Meta-Analyse.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 18. November 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Es geht also um die Verhaltenstherapie als Mittel der Wahl bei der Schlaflosigkeit. Die Frage ist, ob die Millionen Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen auch eine Indikation für die Verhaltenstherapie haben. Das ist nicht zweifelsfrei festgelegt bisher. Da will eine neue Meta-Analyse Klarheit schaffen. Die kommt aus Australien und ist im Oktober in JAMA Internal Medicine erschienen. Das Ganze vorgelegt von Emilia Scott und KollegInnen aus Sydney. Wir haben dazu gesprochen mit Markus Specht. Der ist Psychologe und psychologischer Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Er leitet das Zentrum für interdisziplinäre Schlafmedizin an der DKD Helios Klinik in Wiesbaden. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Bei der Insomnie, der Schlaflosigkeit als einer sehr häufigen Schlafstörung, da geht es um einen Zeitraum von mindestens einem Monat, in dem es ein- und oder durch Schlafstörungen geben muss oder frühmorgendliches Erwachen. Dadurch werden die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden am Tag eingeschränkt. Soweit die Definition. 2022 sollen in Deutschland nach Analyse der Barmer Ersatzkasse 6 Millionen Menschen davon betroffen gewesen sein. Und die erste Behandlungsoption laut Leitlinie ist die kognitive Verhaltenstherapie für die Insomnie mit dem schönen Kürzel KVT-I. Markus Specht sagt dazu, zur kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie gehört die Aufklärung, also die Psychoedukation. Darunter fällt auch das Thema Schlafhygiene oder Schlafachtsamkeit und das wichtige Thema Entspannung. Dann die Bettzeitrestriktion, die Stimuluskontrolle und kognitive Techniken, bei denen es um Krankheitsängste und Bewertungen rund um die Schlafprobleme geht. Er sagt dazu, er betrachtet diese 5 Elemente als eine Art Baukasten, aus dem er sich individuell bedienen kann, abhängig davon, mit welchen Hauptproblemen die Patienten zu ihm kommen. Hat ein Patient zum Beispiel vor allen Dingen Ängste beim Schlafen und macht sich Sorgen, dann würde Markus Specht erstmal kognitiv arbeiten. Macht er sich gar keine großen Gedanken, sondern hat einfach ein Verhaltensproblem, weil er 12 Stunden im Bett liegt, dann schlägt Markus Specht erstmal die Bettzeitverkürzung vor und kümmert sich um die Psychoedukation. Es gibt also nicht einen Standardfahrplan für alle Insomniepatienten. Das sollte man, wenn man die Patienten im Einzelgespräch hat, sehr individuell anpassen. Und dann ist diese KVTI am effektivsten. Allerdings gibt es immer noch Fragezeichen, wie diese KVTI für schlaflose PatientInnen mit chronischen Erkrankungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Rheuma bis Krebs tatsächlich anwendbar ist. Es gibt zum Beispiel Bedenken, ob dadurch unerwünschte Ereignisse ausgelöst werden können, durch die vorübergehende Schlafbeschränkung zum Beispiel, wenn die PatientInnen eine Epilepsie haben oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder immunsupprimiert sind. Oder ob die kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel Symptome wie Schmerzen oder kognitive Beeinträchtigungen negativ beeinflussen kann. Markus Specht sagt dazu, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass Bei Patienten mit Bluthochdruck oder anderen schweren Herzerkrankungen wie Herzrhythmusstörungen die kognitive Verhaltenstherapie zum Problem werden könnte. Wenn man zum Beispiel die Bettzeitverkürzung auf 4,5 Stunden nimmt, dann macht das erstmal richtig müde und schläfrig. Das kann belastend sein, letztendlich auch für das Herz. Und da muss man dann wissenschaftlich gut belegen, dass die kognitive Verhaltenstherapie für die Insomnie auch in solchen Fällen angewendet werden darf. Deshalb die neue Meta-Analyse. Die hat alle verfügbaren biomedizinischen Datenbanken befragt und hat alle randomisierten klinischen Studien, die die KVTI untersuchen, für Patienten über 18 Jahren gesammelt. Insgesamt sind das 67 randomisiert klinische Studien mit über 5200 Teilnehmenden. 17 der Studien haben sich auf Krebs als chronische Erkrankung fokussiert, 17 auf chronische Schmerzen und dann jeweils 5 Studien zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und traumatischen Hirnverletzungen. Die restlichen Studien, die dann noch fehlen bis zu den 67, hatten den Fokus auf chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Epilepsie, Reizdarmsyndrom und Tinnitus. 3 Studien haben sich mit gemischten chronischen Erkrankungen beschäftigt. Das Ganze geht also einmal querbeet. Bei den Behandlungsmethoden haben sich die Studien etwas unterschieden. Es gab 30 Studien mit Einzelgesprächen, 21 Studien mit Gruppengesprächen und 13 haben internetbasiert gearbeitet. In 4 Studien kamen gemischte Methoden zum Einsatz. Die primären Endpunkte haben sich vor allem um den Schweregrad der Schlaflosigkeit, die Schlafeffizienz und die Einschlafzeit gedreht. Und bei den sekundären Endpunkten waren da neben der Akzeptanz der Behandlung auch die unerwünschten Ereignisse mit dabei, also das, worum es hier vor allem gehen soll. Im Ergebnis hat die kognitive Verhaltenstherapie für die Insomnie signifikant die Schlaflosigkeit gebessert, moderat auch die Schlafeffizienz und die Einschlafzeit. Die PatientInnen waren sehr zufrieden mit der Therapie und haben eine geringe Abbruchrate von nur gut 13% gehabt. Und insgesamt, und das ist wichtig, war die Rate der behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse gering. Markus Specht sagt zu diesen Ergebnissen, dass in der Untersuchung deutlicher und besser als je zuvor herauskommt, dass die schon in der deutschen Leitlinie verankerte Behandlungsempfehlung zweifelsfrei gegeben werden kann. Die lautet, die Insomnie auch bei Patienten mit komorbiden Störungen mit der kognitiven Verhaltenstherapie zu behandeln. Und das unterstreicht die neue Meta-Analyse ganz deutlich, sagt Markus Specht. Denn die Frage war immer noch da, was mache ich mit Menschen, die andere schwerwiegende Erkrankungen haben? Darf ich die überhaupt so behandeln, wenn die auch zusätzlich eine Insomnie haben? Und deshalb findet Markus Specht die Studie so wichtig. Er ist sich sicher, dass das auch in zukünftigen Leitlinien Beachtung finden wird, weil es über verschiedenste Erkrankungen hinweg zum selben Ergebnis kommt. Markus Specht sagt zum Beispiel auch, dass es heute aufgrund der bisherigen Datenlage noch so ist, dass von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich entschieden wird, ob bei einer chronischen Grunderkrankung die kognitive Verhaltenstherapie für die Insomnie bezahlt wird. Das heißt, hier kann vielleicht die neue Datenlage auch zu einem Umdenken auf Kassenseite führen, was die Kostenübernahme angeht. Zum Schluss sagt er noch, er hält die Studie insgesamt für qualitativ gut und nach aktuellem Standard gemacht und auch die 67 randomisiert kontrollierten Studien, die eingeschlossen worden sind in die Meta-Analyse, sind qualitativ hochwertige Studien. Das Ganze ist also eine gute Voraussetzung dafür, sich beim nächsten Leitlinien-Review Gedanken darüber zu machen, wie man die Empfehlung für die kognitive Verhaltenstherapie für die Insomnie noch einmal breiter fassen kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen überall da, wo ihr Podcasts findet, mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und stellt sicher, dass ihr uns schon abonniert habt. Vielen Dank, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.